Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu diesem Sonntagsgottesdienst, zu dieser Sonntagspredigt, ganz besonders euch von der FCG Ravensburg natürlich. Schön, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Ich will nur mal kurz sagen, ich habe schon erwähnt gehabt auf den einen Clip auf unserer Homepage, wir in dieser Zeit, wo es ja eine spezielle Zeit ist, arbeiten wir sehr stark mit Filmclips. Wir haben Kurzclips, wo ich jeden Tag außer Samstag jetzt zur Zeit die geistliche Waffenrüstung durchgehe in so 4 bis 6 Minuten Clips. Joel, unser Vikar, hat für die Kinder auch was raufgestellt, wo ihr den Kindern praktisch Inputs weitergeben könnt. Und ja, diese Sonntagspredigt jetzt kommt eben unter Predigten. Und ich hatte schon für mich überlegt, wie wir das machen, ob ich einfach die Predigtreihe weitermache, die wir hier in der FCG Ravensburg haben. Wir haben vor einigen Monaten angefangen, durch einen Galaterbrief zu predigen, im Neuen Testament einen Brief, den Paulus schrieb. Und ich habe überlegt, ich mache da jetzt weiter. Ich sage nochmal, über Corona hört man sowieso von morgens bis abends was. Aber es gibt nicht nur Corona, auch in dieser Zeit. Und es ist auch gut bewusst, an manchen Dingen kontinuierlich weiterzumachen, wie auch sonst im Leben, dass nicht alles Corona bestimmt ist. Und so habe ich gedacht, es ist gut, bei unserer Galaterbriefreihe weiterzumachen. Gottes Wort zählt auch in dieser Zeit, auch das sind wichtige Wahrheiten, die jetzt zählen. Und so habe ich gedacht, wir machen weiter im Galaterbrief. Und da steige ich jetzt ein. Wir sind im Kapitel 4. Und ich lese von Vers 8 bis Vers 11. Vorher möchte ich noch Gebet beten und dann steigen wir mal in den Text ein, was die Botschaft hierfür ist. Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort und du sagst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich bitte dich sehr, dass jetzt dieses Wort zu unseren Herzen wirklich spricht und das ausrichtet, das tut mit uns, was du bei jedem Einzelnen vorhast. Amen. Okay, ich lese Galaterbrief, Kapitel 4, 8 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt dort: Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wieder den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich eventuell vergeblich gearbeitet habe. Gucken wir uns mal jetzt die Verse an. Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, zur Erklärung, diese Gemeinde dort, die Kirche in Galatien, ist durch den Dienst von Apostel Paulus entstanden. Apostel Paulus ging in eine heidnische Gegend, nicht jüdische Gegend. Die Leute dienten damals eher so keltischen Kulten, auch die Galater. Sie sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie haben Jesus Christus angenommen, den Herrn und Erlöser, der für sie starb und auferstand, haben ewiges Leben empfangen, haben den Heiligen Geist empfangen und waren ganz fröhlich. Paulus sagt, sie waren voller Freude, weil sie raus waren aus ihren heidnischen Kulten, die sie auch viel knechteten, mit sehr viel Angst belegten. Dann kam es so, kurze Zeit später, nachdem Apostel Paulus weg waren, kamen Leute, die wohl schon den christlichen Glauben aufgenommen hatten, den Glauben an Jesus, aber auch noch ganz stark mit dem mosaischen Gesetz unterwegs waren. Das Gesetz, was Mose gegeben hatte, mit den ganz vielen, vielen, vielen Geboten und Gesetzen, was da drin war. Sowohl moralische Gebote als auch Reinheitsgebote, kultische Gebote und so weiter und so fort. Und die sagten zu den Galatern, es ist super, dass ihr an Jesus glaubt, aber um in den Himmel zu kommen, müsst ihr schon noch diese und diese und diese und diese und jene Sachen einhalten. Und ihr müsst unter anderem auch natürlich die ganzen jüdischen Feste beachten und all das Ganze. Das heißt, sie adoptierten das Gesetz wieder. Was heißt wieder? Sie hatten es noch nicht genau. Aber Paulus sagt, indem ihr das jetzt tut, kehrt ihr in gewisser Weise zurück zu der Form eurer Religion, die ihr vorher hattet. Er sagt, hey, früher dientet ihr fremden Göttern. Das waren, wie gesagt, Götter aus dem keltischen Glauben heraus, wo auch mit sehr viel Angst belegt waren, sehr viel zeremonieller Glaube, viele Rituale, die eingehalten werden mussten und so weiter und so fort. Ich möchte zuerst Folgendes sagen. Paulus sagt, damals, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Ich will immer Folgendes sagen, die Götter dieser Welt knechten. Das ist bis heute so. Oft sagt man so in unserer scheinbar aufgeklärten Welt über die Naturvölker auch in manchen Urwaldgegenden, hey, lasst sie doch, wie sie sind, lasst sie auch bei ihrem Glauben, ihre verschiedenen Religionsansichten, die sie haben. Man vergisst aber, dass die oft in einer enormen, wortwörtlichen, heidnischen Angst leben, diese Völker. Da sind so viele Ängste, so viele Knechtungen, die sie erleben und darum viele Zeremonien, die sie machen, auch viele okkulte Zeremonien, die sie machen. Man kann wirklich sagen, die Götter dieser Welt knechten. Auch der Hinduisten, der Buddhist hat Angst, dass er aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten nicht rauskommt. Und so weiter und so fort. Paulus macht erstmal deutlich, die Götter dieser Welt knechten. Wollt ihr da wirklich zurück, indem ihr zum mosaischen Gesetz kehrt, was da sie in eine ähnliche Verfassung bringt? Zweitens kann man sagen, Paulus sagt, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr fremden Göttern, die keine Götter sind. Hier lese ich Folgendes raus. Wer Gott nicht kennt, den Gott der Bibel, der wird anderen Göttern dienen. Das ist zwangsläufig so. Wenn du Gott, den Gott der Bibel nicht dienst, wenn du Jesus Christus nicht dienst, ein Leben an ihm orientierst, mit ihm lebst, dann stehst du in ganz großer Gefahr. Vielleicht kann man sogar sagen, grundsätzlich ist es so, du dienst anderen Göttern. Und wenn es auch keine andere Religion ist, dann dienst du vielleicht dem Materialismus. Du dienst deinem Ego in besonderer Weise. Du dienst deinen Wertevorstellungen, die vielleicht mit der Bibel gar nicht übereinstimmen. Du dienst immer irgendwelchen anderen Dingen. Wenn Jesus Christus und sein Wort nicht das ist, was deinem Leben eine Spur gibt, was dein Leben prägt, dann werden es andere Dinge tun. Und sie sind letzten Endes wie ein Gott für dich. Weil das, was dich bestimmt, das ist dein Gott. Und wenn du sagst, ich bin nicht fremdbestimmt, ich tue einfach nur, was ich will, dann ist dein Bauch, so sagt die Bibel einmal, dann ist dein Ego, dein Bauch dein Gott, indem du einfach nur sagst, ich tue das, was ich will. Also hier ist die erste Feststellung. Paulus sagt, indirekt sagt er zumindest, wer Gott nicht dient, dient anderen Göttern. Dann geht er aber weiter und sagt, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Ist auch interessant. Er sagt, hey, jetzt habt ihr Gott erkannt, ihr habt das Evangelium erkannt. Und sofort denkt der Moment, ich muss es korrigieren. Gott hat euch erkannt. Und das ist, was die Bibel durchgehend sagt. Wir hatten das mal hier bei uns im Gottesdienst behandelt. Wenn ein Mensch für sich erkennt, wie das in meinem Leben war mit 18 Jahren, Jesus Christus ist mehr als nur eine Geschichtsfigur, auch mehr als nur eine religiöse Geschichtsfigur, mehr als nur eine Verzierung in der Kirche, mehr als nur eine Verzierung für unser christliches Abendland. Wenn jemand erkennt, er ist wirklich der Sohn Gottes, der auf die Erde kam, für meine Sünden starb, den Preis für meine Sünden bezahlte, das ist nämlich der Tod, von den Toten auferstand, Und der uns jetzt einlädt, an ihn zu glauben, von ihm Vergebung der Sünden zu bekommen, wo jemand das lebendig für sich glaubt, macht die Bibel sehr deutlich, das ist ein Werk Gottes. Gott schenkt dir, Gott macht das klar in deinem Herzen, Gott gibt dir Licht darüber. Sonst könntest du es nicht glauben. Darum sagt Paulus, ihr seid vielmehr von Gott erkannt worden. Oder erkennen meint von der Bibel, dass jemand eine liebende Beziehung zu jemandem hat. Gott hat angefangen, dich zu suchen, bei dir anzuklopfen durchs Evangelium. Und er hat auch geholfen, dass du Jesus wirklich lebendig erkennst als Herrn und Erlöser. Und das ist Paulus sehr wichtig. Und das ist wirklich wichtig, wenn man gläubig geworden ist, dass man weiß, das war nicht durch Zufall. Die Amis sagen immer so, not per accident, nicht durch Zufall, sondern Gott kam in mein Leben, Gott hat angeklopft. Er hat die Initiative ergriffen, ich habe ihn deshalb erkannt, weil er zuerst mich erkannt hat, weil er sein Wirken auf mich sozusagen gelenkt hat. Sehr stark wird das auch deutlich im Neuen Testament, im Epheserbrief, ist ein ganz eindrucksvolles Bild, wo Paulus darüber spricht, dass solange ein Mensch Jesus nicht hat, dass auch wenn er lebt, geistlich tot ist. Das heißt, diese lebendige Verbindung zum Schöpfer nicht hat. Und Apostel Paulus beschreibt es einmal so im Epheserbrief, Kapitel 2. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Ein paar Verse später sagt er nochmal, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, jetzt kommt es wieder, die wir tot waren, durch die Sünden mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Es ist wirklich so, ganz ehrlich, von der Bibel ist es wirklich so. Solange ein Mensch nicht an Jesus glaubt, ist er geistlich tot. Ja, man könnte sagen, er ist ein Grab und das Grab ist noch versiegelt. Und dass er anfängt, Jesus Christus zu erkennen als Herrn und Erlöser, dass er anfängt, ein Gespür zu bekommen, hey, das Ganze mit Jesus ist wahr. Und dann auch wirklich sein Glauben an ihn setzt, auf ihn setzt, mit ihm lebt, kommt einer Totenauferweckung gleich. Es kommt dem gleich, dass Gott einem Menschen neues Leben einhaucht und ihn erweckt durch das Evangelium und plötzlich erkennt er, Jesus lebt, es ist keine Geschichte. Bei mir war das so mit 18 Jahren, von einem Augenblick auf den anderen sogar, weiß ich noch, auf einmal wurde mir klar, Jesus lebt. Er ist für meine Sünden gestorben, er ist auferstanden. Das, was vorher für mich nur Geschichte war, ganz weit weg Religion, was nichts mit meinem Leben zu tun hat, wurde in einem Augenblick lebendig. Und es kam als Realität in meinem Leben und ich wusste, es stimmt, Jesus lebt. Und die Bibel beschreibt, dass es wie eine Totenauferweckung, der Mensch wird geistlich lebendig gemacht. Gott hat uns zuerst erkannt, er ist uns entgegengekommen und darum haben wir ihn erkannt. Gott hat mir die Augen geöffnet und daraufhin habe ich geglaubt. So kann man das wirklich sehen. Das wird übrigens sehr gut auch deutlich gemacht an einem Bild. Jesus weckt einmal im Johannesevangelium einen Toten auf, der hieß Lazarus. Er war schon 4 Tage tot, er war in der Gruft drin. Er war praktisch in der Gruft im Grab. Jesus kommt zum Grab. Drumherum standen viele Leute. Und Jesus sagt zu den Leuten, wälzt den Stein weg. Und die Leute sagen zu Jesus, hey, der ist schon 4 Tage tot. Das wird stinken. Jesus sagt, wälzt den Stein weg. Dann wälzen sie den Stein weg. Und Jesus sagt dann, Lazarus, komm heraus. Und auf einmal kam der Tote heraus. Und genauso müsst ihr das verstehen, wenn das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Wenn man darüber spricht, er ist der Herr und Erlöser. Durch ihn haben wir ewiges Leben. Das ist ein Hineinsprechen zu Menschen, die eigentlich geistlich tot sind. Aber wenn Gottes Geist dazu kommt und das Evangelium lebendig macht und hilft, dass der Mensch es glauben kann, ist es wie eine Totenauferweckung. So muss man es verstehen. Jesus selbst sagt einmal in Johannes 5, Vers 25, ein ganz starker Vers in dem Zusammenhang, absolut stark. Falls ihr die Bibel dabei zu Hause habt, die müsst ihr jetzt mit aufschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 25. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das heißt, es stimmt wirklich. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Und sie ist jetzt schon da, sagt er. Er spricht nicht über eine zukünftige Auferstehung. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn das Evangelium von Jesus gepredigt wird und Menschen es hören und glauben, kommt es einer Auferweckung der Toten gleich. Und das ist, was Gottes Geist bewirkt. Okay? Von daher sagt Paulus, ihr habt damals nicht Gott gekannt. Moment, vielmehr seid ihr nicht von Gott, oder er hat euch erkannt. Gott hat die Initiative ergriffen. Und ich möchte dir nochmal sagen, auch gerade der du an Jesus glaubst, sei dir bewusst, Gott hat die Initiative ergriffen, dass du lebendig glauben kannst. Es zählt auch, wenn du christlich aufgewachsen bist. Es gibt viele, die christlich aufgewachsen sind und nicht mehr glauben oder gar nicht glauben. Es ist Gottes Werk. Und auch wenn du mit Menschen sprichst über Jesus, verkrampf dich nicht. Denk nicht, du musst sie bekehren. Erzähl von Jesus und überlass den Rest Gottes Geist. Du kannst keine Toten auferwecken. Das kann nur Gott. Also, Paulus sagt, jetzt, wo ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt worden seid, wieso wendet ihr euch jetzt wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen, manche übersetzen auch Elementen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage, Monate, Jahre und so weiter. Jetzt kommen wir darauf zurück, was ich am Anfang sagte. Paulus will sie einfach deutlich machen im ganzen Galaterbrief, hey, der Glaube an Jesus alleine langt, um euch vor Gott annehmbar zu machen. Er hat verschiedene Argumente und hier argumentiert er eben Kapitel 4, wenn ihr jetzt das Gesetz Gottes adoptiert, im Sinne, ihr müsst das alles einhalten, um angenommen zu werden bei Gott, ist es so, als ob ihr zur alten Religion zurückkehrt. Das sind starke Worte. Und er sagt, wie kehrt ihr wieder zurück zu den schwachen und armseligen Elementen? Was bedeutet das genau? Und jetzt ist es fast schon erschreckend für alle, die auch ein Verständnis haben von Religion und Bibel. Er meint nicht damit, die falschen Lehrer, die zu euch in der Gemeinde gekommen sind, sie wollen euch wieder zurück zum keltischen Glauben bringen, mit all den Götzendingen. Das war nicht das Problem der Galater. Man bedenke, und das ist schon ein starkes Stück, die Irrlehrer sagten in Anführungsstrichen nur, hey, ihr Galater, hier gibt es das Gesetz Mose, was Gott Mose gegeben hat. Da müsst ihr jetzt aber drauf achten. Ihr müsst gucken, dass ihr das schon alles einhaltet, inklusive der feste Tage, damit ihr in den Himmel kommt. Und das nennt Paulus armselige Elemente. Man muss sich das mal vorstellen. Daraufhin schreibt Paulus diese Worte. Wieso nennt er das Gesetz oder was mit dem Gesetz zu tun hat, ein armseliges Element? Es kam ja von Gott. Man muss das so verstehen. Er vergleicht es mit den damaligen armseligen Elementen, den Glauben, den sie hatten. Und zwar im Sinne, wenn die Galater jetzt den Blick auf Jesus verlassen, den Blick auf sein Kreuz, was alleine ihnen das Heil vermittelt, und zum Gesetz kehren und dadurch versuchen, sich selig zu machen, dann ist das eine Form von Abgötterei. Weil Jesus der einzige Weg zu Gott ist, sagt die Bibel. Und das ist ähnlich, als ob man zu einem armseligen Element zurückgeht. Weil das armselige Element ist dieses Geknechtetsein durch, ich muss das und das und das und das und das tun, damit ich in den Himmel komme. Und in dem Zusammenhang ist das Einhalten des Gesetzes, wenn man das deshalb macht, wie das Zurückkehren zu einem armseligen Element. So ist das zu verstehen. Besonders ist es wahrscheinlich auch so zu verstehen, auf diese Tage und Monate war sie hat verschiedene Sachen versuchen jetzt zu beachten aus dem jüdischen Gesetz. Sabbate, Feste, Jahre, Neumonde, da gibt es viele Dinge im Alten Testament. Und sie dachten natürlich, das müssen wir jetzt alles einhalten. Das wurde ihnen auch gesagt. Das heißt, wie in ihrem Kultglauben vorher, wendeten sie sich von der Freiheit des Evangeliums einer Glaubenswelt zu, die aus der Knechtschaft bestand, der Knechtschaft von rituellen Einhaltungen von Tagen, Monaten und Festen. Ein kleines Ding mit den Augenzwinkern von mir. Es ist schon interessant, dass in unserem christlichen Land, was ja gar nicht mehr christlich ist, aber wenn etwas christlich genannt wird, dann ist es, dass man zumindest doch die Tage einhält. Weihnachten, Ostern und so weiter. Und ich sage mal so, das kann man tun und wir als Gemeinde feiern das auch, machen da Gottesdienste. Sobald aber jemand kommt und sagt, du musst das tun, sonst bist du kein gescheiter Christ. Wenn du nicht diesen Tag und dieses, wenn du nicht das richtig feierst, dann wird das Ganze wirklich schräg. Ja. Und auch hier bei den Galatern, auch wenn es Tage und Festzeiten vom mosaischen Gesetz sind, so werden sie, wenn man sie als Mittel der Annahme von Gott nimmt, wenn man sagt, ich muss das einhalten, um Annahme bei Gott zu bekommen, dann sind es wirklich armselige Elemente, weil die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus. In dem Zusammenhang will ich sagen, es gibt auch in christlichen Kreisen, in manchen, eine Bewegung, die stark den Christen sagt, ihr müsst die jüdischen Feste und Gesetze adoptieren wieder. Das ist ganz wichtig für unser Glaubensleben. Ja, es gibt manche Kreise, christliche, die sogar das Heil damit verbinden. Die sagen, die Braut Jesu, wenn Jesus kommt, die ist jüdisch. Und dann wird es ganz heiß. Dann kommt es genau hier hinein. So, wenn du für dich sagst, ich habe Freude, ein jüdisches Fest zu feiern, feier das. Wenn du aber sagst zu anderen Christen, wenn ihr das nicht feiert, dann gibt es Probleme mit der Annahme bei Gott. Dann bist du hier in der Verurteilung des Paulus. Und da möchte ich jedem von abraten, da nicht reinzukommen. Okay. Ja, Paulus sagt, wenn jemand Menschen sagt, dass sie durch die jüdischen Zeremonien vor Gott annehmbar werden, weil sie uns sonst verloren gehen, dann ist es genauso, wie wenn jemand durch die keltischen Kulte gesagt bekam, du musst das und das tun, sonst wirst du nicht gerettet. Das muss man mal bedenken. Und ich habe dann für mich gedacht, an was wendet sich der christlich-religiöse Mensch auch in unserem Land, um Annahme bei Gott zu finden? Was könnte man da vergleichen? Und es ist schon so, dass Menschen in unserem Land unbewusst denken, also wenn ich ab und zu in die Kirche gehe, das würde mich schon annehmbar bei Gott machen. Oder viele denken, die Sakramente sind auch religiöse Handlungen, das macht mich annehmbar bei Gott. Ob es dann die Taufe ist, ob es die Kommunion ist, die Konfirmation ist, das Bußsakrament, die letzte Salbung. Sobald Menschen auf so etwas ihr Vertrauen bauen, dass sie dadurch vor Gott annehmbar werden, ist es genau das, was Paulus hier verurteilt, wenn man auf religiöse Zeremonien und Gesetze baut und nicht eben auf Jesus Christus alleine. Manche sprechen mechanisch Vaterunser-Gebete, manche haben Heiligenverehrung, Bilderverehrung, Feiertagseinhaltung, Opfer der Mildtätigkeit und so weiter und so fort. All das religiöse, christliche Menschen in unser Land setzen auf diese Dinge manchmal ihr Vertrauen. Und die Bibel sagt, es ist den Menschen kein anderer Name gegeben und kein anderer Weg, um das ewige Leben zu haben, als alleine der Glaube an Jesus Christus. Genauso um Halt und Schutz zu bekommen, um Hilfe zu bekommen, ist der Mensch in unserem Land auch manchmal religiös. Da werden Wallfahrtsorte besucht, Talismänner hat man, Glücksbringer, Hufeisen an Häusern. Man geht zu Wahrsagern, Kartenlegern, feste Daumen drücken. Ich weiß, das gerade mit Daumen drücken, das ist vielleicht nichts Dramatisches, aber all das drückt so eine religiöse Absicherung aus oder eine magische Absicherung. Und die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, ist frei von all dem. Das hast du alles nicht nötig. Der Glaube an Jesus allein macht dich vor Gott annehmbar. Und Jesus alleine ist derjenige, der dich leitet, der dich bewahren zu vermag, der dir Halt gibt, der dir Sicherheit gibt. Und ich komme zum Schluss. Schaut, Paulus sagt ja richtig empört, wie wendet ihr euch wieder den armseligen Elementen zu? Und die Knackfrage heute Morgen ist auch an dich und mich, auch wenn ich bereits an Jesus glaube, auch gerade in dieser Zeit, wo manche Unsicherheiten da sind, viele Fragen da sind aufgrund der Corona-Geschichte, ich frage dich mal, wem wendest du dich zu in dieser Zeit? Paulus war ganz verwundert und er sagt, wie könnt ihr euch vom lebendigen Gott, vom Glauben an Jesus, um Rettung zu bekommen oder auch Halt und Sicherheit, irgendetwas anderem bloß zuwenden, außer Jesus und dem Evangelium? Und ich möchte dich fragen, wem wendest du dir zu? Du dich zu. Wer gibt dir Halt? Vielleicht mal die Frage so, wer bestimmt dein Innerstes in diesen Tagen? Wer oder was bestimmt dein Innerstes? Die Corona-Angst, die Unsicherheiten, was kommt mit der Wirtschaft, viele, viele Fragen. Oder bist du jemand, der sagt, auch in dieser Zeit, mein Innerstes ist Jesus zugewandt. Mein Innerstes ist dem Sohn Gottes zugewandt. Mein Innerstes ist dem zugewandt, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Tod, Teufel und Sünde besiegt hat. Mein Innerstes ist ihm zugewandt. Und wer sich ihm zuwendet und immer wieder zuwendet, der hat einen festen Anker, einen festen Halt. So, Paulus ermutigt uns, ermutigt dich und mich, bleibe bei der Freiheit des Evangeliums, was das Heil betrifft. Bleib bei Jesus, was überhaupt dein Halt, deine Sicherheit, deine innere Prägung bestimmt. Lauf nicht nach hier, lauf nicht nach da, bleib bei Jesus. Wende dich ihm zu, bleib bei ihm. Und da sind wir wirklich gut aufgehoben, weil er ist der gute Hirte unserer Seele, so sagt es die Bibel. So, Gott segne dich, auch in der kommenden Woche, in Jesu Namen. Amen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de. Oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.